Ich möchte euch am Anfang ganz herzlich beglückwünschen, dass ihr die nächsten 20, 25, 30 Minuten wirklich einer sonoren, tiefen Stimme zuhören dürft und es einfach hoffentlich genießen könnt und euch nicht daran stört. Das hat einfach noch mit den Nachwirkungen zu tun dieser letzten Tage, die noch nicht ganz vorbei sind. Karl Valentin, der große Humorist, soll einmal gesagt haben, gar nicht krank ist auch nicht ganz gesund. Aber nicht ganz gesund ist auch nicht wirklich gut. Und die Stimme, die tut noch irgendwie noch nicht ganz mitmachen, aber es geht wesentlich, wesentlich besser als die letzte Woche und den Sonntag vorher. Und das passt natürlich auch zu dem hinein, was heute Morgen Thema sein wird, wenn Gott Pläne ändert. Wenn Gott Pläne ändert. Er hat sie geändert in den letzten Tagen. Natürlich geplant war vor 14 Tagen, dass Justin Vetter hier war. Das war ja auch ein schöner Gottesdienst, an den ihr euch erinnert. Da war dann Wochenende, das für uns schön war, mit dem Geburtstag meiner Mutter, die 89 geworden ist, Verabschiedung von Joachim Klöckler, der in Rente gegangen ist in Pforzheim. Und dieses Wochenende hatte ich dann belegt mit Justin Vetter. Und letzten Sonntag dachte ich, da bin ich wieder am Start. Aber es ging nicht. Und ich bin so dankbar, dass Daniel Gerasch und die Schwabacher einfach ganz spontan am Freitag gesagt haben, der Philipp Herrmann, der wird hier am Start sein. Und er hat euch ja auch eine gute Predigt gehalten. Ich denke, klar, hätte man wieder nochmal probieren können, wer dann heute Morgen hier ist und eine gute Predigt hält. Denn ich denke schon, dass der Herr seine Möglichkeiten hat. Aber jetzt bin ich einfach mal hier und hoffe, dass es auch eine gute Predigt wird und ihr etwas mitnehmen könnt von dem heute Morgen. Weil, wenn Gott Pläne ändert, was machst du, wenn Gott deine Pläne ändert? Ich denke, das gehört ganz eng mit zur Weihnachtsgeschichte dazu. Weil Weihnachten uns auch deutlich macht, ein Aspekt von Weihnachten, dass Gott Pläne ändert und dass das mit hineinreicht bis in die kleinsten Einheiten oder in das kleinste Leben von persönliche Leben von Menschen. Und so möchte ich euch heute Morgen, wir gehen ja auch langsam, Lisa hat es gesagt, in 14 Tagen, ist schon Weihnachten, dürfen wir uns auch mit einem Weihnachtstext heute Morgen mal beschäftigen. Und zwar geht es um die Geburt Jesu, aber nicht die Geburtsgeschichte, wie wir sie aus Lukas kennen, die sehr bekannte, die uns allen so vertraut ist, sondern so wie Matthäus in seinem Evangelium einsetzt. Er hat ja zuerst den langen, langen Stammbaum, den hat Lukas an einer anderen Stelle. Aber Matthäus beginnt mit diesem Stammbaum und dann fährt er in Kapitel 1, Vers 18, wo es dann richtig losgeht mit seinem Evangelium. Da setzt er dann so ein und ihr dürft gerne mitlesen. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch vor der Ehe erwartete Maria durch den Heiligen Geist ein Kind. Josef wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verbindung, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel Gottes und sagte: Josef, du Nachkomme Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, den wird sie Immanuel nennen. Das bedeutet Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes und Josef gab ihm den Namen Jesus. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. dein Wort ist ein lebendiges Wort, dein Wort darf uns zur Speise werden. Herr, segne du jetzt das Reden und segne unser Hören. Amen. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann ahnen wir Maria und Josefs Pläne, die wurden ganz bestimmt verändert. Sie waren einfach ein junges Paar, vielleicht Josef ein bisschen älter als Maria, einfach ein junges Paar, das Pläne hatten. Sie wollten heiraten, sich niederlassen, zu Hause haben, friedlich und ruhig. Und in all den Vorbereitungen kommt ein Engel daher und sagt, übrigens, Gott hat einen neuen Plan für euch. Und zu Maria sagte, Maria, dieser Plan hat drei Teile. Reg dich da nicht drüber auf, bleib ganz cool. Aber das erste ist, du wirst vor deiner eigentlichen Eheschließung, bevor ihr zusammen seid, schwanger werden und dieses Kind wird nicht von Josef sein. Okay. Zweitens, reg dich nicht auf, es wird ein Wunder sein. Und so etwas hat es bisher nicht gegeben und wird es auch nachher nicht geben. Und übrigens, das Kind, das du erwartest, das wird der Messias sein, der Retter, der Erlöser, der die Menschen seines Volkes befreien wird. Gott mit uns, Emmanuel. Pläne werden über den Haufen geworfen, von jetzt auf nachher. Das merken wir an dieser Situation, an Josef und Maria. Gott verändert Pläne bis in das Leben von einzelnen Personen hinein. Und wenn wir diesen Text heute Morgen lesen, diese Geschichte, dann wollen wir einfach ein paar wenige Grundlektionen einfach uns wieder mal vor Augen führen, wenn Gott Pläne ändert. Grundlektionen, die wir kennen, aber wahrscheinlich auch Dinge, an denen wir ein Leben lang zu lernen und zu üben haben. Denn wir sind ja unterwegs, so wie es Sprüche auch mal gesagt hat, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Das erleben wir immer wieder und das ist tatsächlich auch das, wie dieser Welt und dieses Leben vor sich geht. Aber wenn Gott Pläne ändert, was hat er vor? Was will er? Wenn Gott Pläne ändert, dann ist das eine, dann will er unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken. Das ist der allererste Gedanke, das ist das allererste, um was es ihm geht, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Weil Gott hat eine andere Perspektive als wir. Gott hat auch eine ganz andere Perspektive als Maria und Josef sie hatten. Er hat so eine unglaublich andere Perspektive, als Maria und Josef sie hatten. Dass er das, was er vorhatte, dass er ihnen das auch in einer besonderen Weise ankündigen musste. Weil das eigentlich so erstaunlich, so unglaublich, so abseits von allem Normalen war, was hier passieren sollte. Und deshalb tut Gott auch etwas Außergewöhnliches, um Maria und Josef zu überzeugen und ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Er schickt zu Maria einen Engel. Er begegnet Josef in einem Traum. Und das sind schon Dinge, die wir nicht zu jeder Zeit erfahren, wenn Gott in unserem Leben irgendwo Dinge verändert, dass wir es in dieser krassen Weise erleben. Vielleicht sagen wir auch, okay, Gott hat mir auch einen Traum geschenkt oder irgendwas passiert da oder ein Bote, ein Engel, ein anderer Mensch, der für mich zum Bote wird und auch mal hineinspricht. Ja, in der Weise erleben wir das auch. Aber in dieser krassen Form, dass da ein Engel vor Maria steht und Josef hier einen Traum hat, der unglaublich intensiv ist und auch nachher nochmal sehr deutlich wird, als er Anweisungen bekommt, so erleben wir das nicht. Aber Gott hat eine Perspektive, die größer ist und er will die Aufmerksamkeit von Maria und Josef auf sich lenken. Und das ist das Erste, wenn Dinge nicht so gehen oder wenn sie anders sind, dass Gott Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken will. Denn wir sind ja oft auch unterwegs mit unseren Plänen, mit unseren Überlegungen, mit unseren Entscheidungen, die wir für richtig halten. Und auch hier die Sprüche weisen manchmal darauf hin oder weisen darauf hin, wie wir manchmal unterwegs sind und sagen, manch einer wähnt sich auf dem richtigen Weg, läuft geradewegs aber ins Verderben, ins Unglück, in den Tod hinein. Das kann passieren. Da sind wir schnell mit dabei, dass wir denken, super, richtig, gut, und doch ist es nicht der richtige Weg. Viele Entscheidungen enden auch in Sackgassen. Gott hat einen größeren, umfassenderen Plan und Gedanken. Er hat eine andere Perspektive. Und das, was wir nicht sehen in unserer begrenzten Sicht, das kann er sehen. Er kann schon jetzt alles sehen, was im kommenden Jahr auf uns zukommen wird, in unserem Leben geschehen wird. Er ist ja nicht begrenzt durch Raum und Zeit. Er lebt nicht in unserem 24-Stunden-Tage drin und so weiter. Er ist nicht begrenzt. Er kann wissen, was geschieht. Und manchmal denkt man, jemand hat mal gesagt, das wäre natürlich eine schöne Sache, und hat es verglichen mit einer Autofahrt in den Alpen oder in den hohen Bergen, wo es Serpentinen hochgeht und wo man irgendwo hinterherfährt zu einem ganz lahmen Traktor oder irgendwas oder ganz lahmen Fahrzeug und sich immer überlegt, kann ich überholen, kann ich hier vorbeikommen oder nicht? Wenn es dann irgendwo von einer höheren Perspektive jemanden gäbe, der per Funk durchgibt und sagt, klar, es kommt kein Auto, du kannst auch und die nächste Serpentine, alles safe, überhole, dann zack, vorbei und dann hat man die richtige Entscheidung getroffen. Und so könnte doch Gott, der einfach den Überblick hat und weiß, was gut ist und was in der nächsten Kurve lauert und wie es ist, einfach uns doch immer auch sagen, was wir jetzt gerade tun können, bleib zurück, entscheide dich so, rechts oder links, gib Gas oder mach lieber langsam. Ich denke, das kann er. Das könnte er, weil er wirklich den Überblick hat. Aber er redet nicht immer auf diese Weise so konkret in unser Leben hinein. Und das nur nebenbei, da kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen, dass wir glauben und fest vertrauen, dass Gott den unbegrenzten Überblick hat. Dass er wirklich alles kennt, dass er das Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft für ihn keine Schwierigkeiten sind. Und dass dennoch in unserem Leben, in unserem Alltag, in dem, wie wir hier und jetzt auch Entscheidungen zu treffen haben, dass wir manchmal Zeichen und Wege bekommen, oft aber auch dastehen und für uns in Verantwortung vor Gott, vor Menschen, vor uns selber auch Entscheidungen treffen müssen. Dass wir für uns auch den Eindruck und eine klare Sicht haben, dass wir frei sind, so oder so zu entscheiden. Beides kommt da zusammen. Unsere Freiheit, unsere Entscheidung, unsere Begrenztheit, aber auch Gottes großen Überblick. Und das ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen dürfen und dann nachher auch ins Vertrauen hineinkommen. Ja, Gott sucht unsere Aufmerksamkeit, weil er uns gewinnen will für sich und für seine Wege, aber auch für seine Pläne. Wie wirbt Gott um unsere Aufmerksamkeit? C.S. Lewis, der große Theologe, hat einmal gesagt, Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Ich glaube, da hat er etwas Richtiges erkannt und gesagt, hat er auf den Weg gebracht, auch gut ausgedrückt, wenn es uns gut geht, dann flüstert Gott. Und es ist gut, wenn wir so mit Gott unterwegs sind, dass wir auch dieses Flüstern hören können. Dass wir auch in diesen Tagen, wo es uns wirklich gut geht und wo wir dankbar sind und froh sind, dass wir da spüren, da wirbt Gott auch um unser Herz und sagt, es ist nicht selbstverständlich, sondern das schenke ich dir, das gebe ich dir. Aber er flüstert. Und manchmal überhören wir das und denken, na klar, das ist die Normalität, so muss es auch immer sein. Manchmal redet er durch unser Gewissen, weil das auch geschärft ist, weil das da ist, je nachdem. Und dann wissen wir, okay, das war nicht gut oder genau das sollte jetzt sein. Und C.S. Lewis sagt, manchmal redet er auch durch Schmerzen, durch Leid. Und das ist wie ein Megafon, wo dann ein ganz starkes und lautes Rufen Gottes da ist, wo er anklopft und sagt, ist da jemand? Bist du zu Hause? Hörst du mir zu? Oder bist du zu beschäftigt, um mit deinem Schöpfer zu reden? Unterschiedliche Situationen, aber Gott wirbt um unsere Aufmerksamkeit. Gott wirbt um Aufmerksamkeit, wenn er Pläne verändert. Und es kann sein, dass er dann, wenn wir aufmerksam sind, auch manchmal uns einen Blick weitet und uns einen Teil, einen Ausschnitt vom größeren Bild sehen lässt. Aber es muss nicht unbedingt sein, dass er das tut. Das steht in seiner Souveränität, das steht in seiner Macht. Aber der erste Gedanke, den wir heute Morgen hören, wenn Gott Pläne ändert, dann will er unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken. Vielleicht ist das schon etwas, was dich anspricht, was du spürst, dass er auch neu wirbt um dich, um deine Aufmerksamkeit. Der zweite Gedanke, wenn Gott Pläne ändert, bedeutet das, dass er einen umfassenderen, einen größeren, weitreichenderen, vielleicht auch, ja nicht vielleicht, letztlich besseren Plan hat. Das haben wir schon angesprochen, aber genauso ist es. Gottes Pläne, Gottes großer Plan ist niemals darauf ausgerichtet, Schaden und Unheil anzurichten. Gottes Plan und Gottes Gedanken sind niemals darauf ausgerichtet, Schaden oder Unheil anzurichten. Nie. Jeremia 29,11 heißt es, das sagt Gott zu seinem Volk, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken, euch aus dem Leid befreien, ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Das ist der Herzschlag Gottes. Das ist der tiefe Herzschlag Gottes, den er seinem Volk natürlich auch in einer Situation zuspricht, wo sie gerade Leid und Schmerz erfahren, wo sie auch die Konsequenzen ihres Unterwegsseins zu tragen hatten. Aber er sagt, meine tiefsten Gedanken sind Zukunft und Hoffnung zu geben, euch Frieden zu schenken. Gott wirkt und zielt letztlich immer auf das Gute und Heilvolle. Er tut alles aus Liebe. Und es ist auch wichtig, dass wir das auch für unser persönliches Leben neu versuchen zu erfassen, zu packen, aufzunehmen. Gott will beschützen. Gott will bewahren. Gott möchte nicht, dass wir uns irgendwo die Finger verbrennen. Gott möchte nicht, dass unser Herz bricht. Gott möchte nicht, dass wir körperlich Schaden nehmen. Er möchte nicht, dass irgendetwas in Beziehungen kaputt geht, dass Gemeinschaft, Beziehungen, Ehen zerbrechen. Das alles will er nicht. Er will auch nicht, dass unsere Träume und Sehnsüchte zerbrechen. Gott will das nicht. Gott zielt auf das Gute und das Heilvolle. Gott hat gute Pläne und keine schlimmen Pläne. Aber, oder doch, sie sind umfassender, sie sind weitreichender und sie sind oft auch viel größer als das, was wir uns vorstellen können. Und das ist auch das Interessante an Maria und Josef. Gottes Plan mit ihnen ist ja so unglaublich großartig, so unglaublich größer als alles, was sie für sich ausdenken können. Und das muss man erstmal dann erfassen können, dass das positiv ist, weil das kann einem ja auch echt herausfordern. Aber Gott möchte noch viel, viel mehr in ihrem Leben hineinlegen, als sie sich je vorstellen konnten, wenn sie ihre eigene Zukunft geplant hatten. Gottes Pläne, Zielen sind weitreichender, sind größer. Er hat mehr. Er kann unserem Leben wirklich die Bedeutsamkeit und Bedeutung geben und die Erfüllung schenken, nach der wir uns sehnen. Und das liegt, denke ich, auch für uns parat. Das liegt auch für uns bereit, dass Gott sagt, ich habe auch immer noch mehr für dich und größere Pläne als das, was du und was ich, was wir bereits kennen und wissen. Aber auch das darf nicht verschwiegen werden. Und merken wir hier bei Josef und Maria, Gottes Pläne sind manchmal auch härter, schwieriger, herausfordernder. Denn das, was dann kam für Maria und für Josef, das war beim besten Willen nicht leicht. Das war auch verwirrend. Das war auch irgendwo auch schlimm, wenn man denkt, dass dann eben so eine junge Frau über 9 Monate auch das aushalten muss, was die Leute denken, was sie sagen, was da gesagt wird, dass nachher eben kurz vor der Entbindung die Reise sein musste nach Bethlehem, beschwerliche Reise, hochschwanger, all das, was wir dann auch wieder erleben und feiern und spielen an Weihnachten. Wenn man bedenkt, was eine Geburt im Stall dann nachher kostet, das ist schon schwierig. Und auch das, was nachher kam, was dann sich unmittelbar anschloss, dass sie fliehen mussten, dass sie nach Ägypten fliehen musste, der Heiland in Ägypten. Also viele Dinge, die wirklich, wirklich schwierig und herausfordernd und nicht leicht waren. Wo man sagt, wenn ich das vorher wüsste und wählen könnte, weiß ich nicht, ob ich mich drauf einlasse. Aber diese Dinge gehören zum großen Plan Gottes, zu seiner Verheißung. Und so schwierig es ist, es ist Gottes Plan und auch Gottes Zusage, dass er mit dabei ist. Und damit kommen wir schon zum dritten Gedanken, den wir hier mitnehmen. Wenn Gott Pläne ändert, dann sagt er damit auch, ich will, dass du lernst, mir zu vertrauen. Wenn Gott Pläne ändert, dann ermutigt er und sagt, ich möchte, dass du lernst, mir zu vertrauen. Das, was er hier Josef, der heute Morgen im Mittelpunkt steht mit diesem Text, Maria antut, das ist eine Herausforderung zum Glauben. Eine unglaubliche Herausforderung zum Glauben. Ein unglaublicher Vertrauenstest, der hier gestellt wird. Josef, Maria, die schon vorher irgendwo zu Hause war, oder sie waren ja verlobt und haben sich sicher öfter getroffen, und irgendwann sagt sie, du, ich bin schwanger. Und dann sagt sie, was? Sagt was? Von Gott womöglich, ja, sagt sie. Genau. Ach komm, mach mir nichts vor. Also, wie geht ein Josef mit dieser Situation um? Das war schon schwierig genug. Und dann kommt die Zusage oder das im Traum, diese Offenbarung, Josef, das ist in Ordnung, vertraue mir, vertraue der Situation, lass dich darauf ein, geh nicht raus aus dieser Situation, durchleb sie, durchsteh sie, vertraue mir. Gott vertrauen, das ist die tiefste Herausforderung, vor der wir immer wieder stehen. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es einmal, denn Gott hat an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Josef musste in einer konkreten Situation vertrauen, dass Gott damit drin ist und dass er sie in der Hand hält. Hebräer spricht eine sehr, sehr allgemeine Situation an, in der wir alle stehen, dass wir vertrauen, dass es Gott gibt, dass er wirklich Gott ist, dass er wirklich Gott ist. Sagen wir alle, ja klar, wir säßen nicht hier heute Morgen, wenn wir nicht vertrauen würden, dass es Gott gibt. Keine Frage. Deshalb sind wir hier und wir haben ihm auch unser Leben übergeben. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung, tagtäglich zu sagen, ja Gott, du bist da. Du bist der Gott, der regiert. Du bist der Schöpfer Himmels und der Erde. Du bist der, der diesen Tag gemacht hat. Du bist der, der in diese Situation, wie verworren, wie gut, wie schön sie immer auch sein mag, du bist da, du bist Gott. Und dass das in unser Bewusstsein immer wieder tief hineinfällt und wir dieses Vertrauen haben. Denn wie gefallen wir Gott? Nicht durch unsere Religion, nicht durch unsere Rituale, nicht durch unsere Regeln, die wir einhalten, nicht durch Vorschriften, die wir befolgen, sondern indem wir Gott suchen und uns aufmerken auf ihn und ihn hineinsprechen lassen in unser Leben und ihm Glauben schenken. Wir wissen nicht, was morgen sein wird, geschweige denn, was in einem Jahr sein wird. Wir wissen es nicht. Niemand von uns weiß das. Aber eines wissen wir ganz genau. Wir wissen, dass Gott einen Plan und Gedanken hat und ein Ziel hat. Das ist das eine, was wir wissen, dass seine Gedanken und Pläne über unseren Gedanken sind. Das zweite, was wir wissen und was uns auch dieser Text zusagt und die Bibel insgesamt, dass Gott auch Pläne ändern wird. Das wird er tun. Vielleicht schon heute Nachmittag, vielleicht schon morgen, vielleicht ganz sicher im nächsten Jahr. Er wird Pläne ändern. Und wir wissen, dass egal, ob er Pläne ändern wird und wie er sie ändern wird, dass Gott bei uns sein wird, weil das ist die große Zusage auch dieses Textes, dass letztlich der Zielpunkt der ist, dass der Immanuel in dieser Welt ist. Gott mit uns. Der Immanuel, Gott mit uns, diese großartige Zusage, die allen Menschen gilt, Gott ist mit uns, Gott ist mit dir, Gott ist da, diese Zusage gilt. Und dass es um unser Vertrauen geht und dann, und das ist noch ein allerletzter Gedanke, dass es um unsere Mitwirken geht, in seinen Gedanken und seinen Plänen. Wenn Gott Pläne ändert, dann lädt er ein, mit ihm zusammen zu wirken. Weil das ist der eigentliche Zielpunkt gewesen hier auch bei Josef. Dass er sich ihm offenbart, dass er ihm einen Einblick gibt, dass er ihm Verständnis dafür gibt und dass er letztlich sagt, Josef, bleib in der Situation. Bleib bei Maria. Nimm Maria zu deiner Frau. Sei du der, der mitgeht, der beschützt, der bewahrt, der da ist, der Vater ist, der Ehemann ist, der sich nicht zurückzieht, der nicht sagt, okay, das war's dann und jetzt ohne mich. Bleib du da, übernimm Verantwortung, wirke mit in dem Plan, den ich habe, dass der Immanuel in dieser Welt kommt und sein Weg tun darf. Wirke mit. Und dann heißt es eben am Ende dieses Abschnittes, als Josef erwachte, tat er, was der Engel ihm gesagt und befohlen hatte. Es kommt zum Tun, es kommt zum Mitwirken, es kommt zum Dabeisein. Der Josef hat Teil an Gottes Shalom-Projekt, das er aufrichtet. Und deshalb, Gott will uns wirklich zu Menschen machen, die mitwirken in seinen Plänen. Lass uns nochmal im Überblick schauen, wenn Gott Pläne ändert. Was will er tun? Was sind seine Gedanken? Was wollen wir heute mitnehmen? Wenn Gott Pläne ändert, dann will er deine und meine, unsere Aufmerksamkeit. Das ist das Erste. Wenn Gott Pläne ändert, will er das wieder ganz neu aufmerken auf ihn und sagen, Gott, es geht um dich, ich will dich suchen, will mein Herz, meine Gedanken, mein Inneres für dich öffnen. Wenn Gott Pläne ändert, dann dürfen wir gewiss sein, er hat einen besseren, einen umfassenderen, einen weitreichenderen, einen liebevolleren, einen segensreicheren Plan, als wir ihn haben. Wenn Gott Pläne ändert, dann geht es letztlich darum, dass er sagt, lerne mir zu vertrauen. Lerne ihm zu vertrauen. Und wenn Gott Pläne ändert, dann will er uns als seine Friedensboten dabei haben, die mitwirken in dem, was er tut. Wirke mit als ein Friedensbote, als ein Shalombote, als ein Josef, der nicht nur für sich selber Frieden gefunden hat, in der Situation an inneren Frieden, sondern der ihn auch weitergeben konnte an Maria und an die Familie, die entsteht. Das sind die Dinge, die ich uns heute Morgen mit auf den Weg geben will. Vielleicht in unseren persönlichen Situationen, wo wir stehen, wo sind wir herausgefordert, wo geht es darum, uns ganz neu für Gott zu öffnen, uns ihm hinzuhalten. Aber wenn jetzt jemand sagen mag, okay, das betrifft uns auch irgendwie als ganze Gemeinde, als CGW, wie wir unterwegs sind, würde ich sagen, ja, das trifft tatsächlich auch zu. Dass Gott wieder neu um unsere Aufmerksamkeit wirbt, unsere Aufmerksamkeit auf sich lenkt, dass er Pläne hat, gute Pläne für uns, die wir entdecken dürfen, dass er einlädt, uns ihm anzuvertrauen, ihm wirklich zu vertrauen und dass er uns einlädt, auch mitzuwirken bei dem, was er vorhat und was er umsetzen will. Und deshalb nutze ich jetzt, bevor ich bete, noch ganz kurz die Gelegenheit, um uns einfach auch nochmal einzuladen für den nächsten Mittwoch. Wir kommen zu unserem zweiten Gemeindeforum zusammen und wollen dort einfach wieder nachdenken, wie sind wir als Gemeinde unterwegs, was brauchen wir, was wird in diesem spannenden und herausfordernden Jahr 2024 auch für uns dran sein und dass wir hier auch ganz neu miteinander aufmerken und dabei sind und zusammenwirken und dem folgen, was auf den Weg, den uns auch unser Herr voranbringen will. Ich lade uns ganz herzlich dazu ein. Wir hatten am 8. November ja schon das erste Gemeindeforum, das zweite knüpft dran an. Aber man darf auch ganz neu dazukommen. Ich lade alle Mitglieder, alle Freunde, jung und alt, jeden mit ein, mit dabei zu sein. Am nächsten Mittwoch wird auch Tobias Krämer als ein externer Berater mit dabei sein, mit am Start sein. Und es wird so ein Einstiegstor auch sein fürs nächste Jahr dann hinein, wie wir als Gemeinde unterwegs sind. Aber jetzt blend bitte nochmal die letzte Folie ein. dass wir das nochmal aufnehmen, weil das betrifft uns als Gemeinde insgesamt. Aber wir wollen auch hören, Gott, wo wirbst du heute Morgen ganz neu um meine Aufmerksamkeit? Wo möchtest du mein Vertrauen haben in deine Pläne und Gedanken? Und wo gibst du mir die Chance und die Einladung, an deinem Projekt des Friedens und des Shaloms beteiligt zu sein? Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du ein großer, allmächtiger, allwissender, allgütiger Gott bist. Herr, das sind große Worte, die wir nicht fassen können, weil sie unser Vorstellungsvermögen übersteigen. Aber du hast dich klein gemacht, du bist hineingekommen in dem kleinen Kind Jesus, um uns deutlich zu machen, dass du Immanuel bist, der Gott, der hineinkommt in unsere Lebenssituationen, in diese Erde, in diese Welt, in die Geschichte im Großen wie im Kleinen. Und dass du beides zusammenhalten kannst. Das ganz Große, was geschieht, verbinden kannst mit dem Kleinen, wo wir ganz persönlich unterwegs sind. O Herr, stärke ganz neu mein und unser Vertrauen und unser Glaube in dich, dass wir in dem, wo wir sind, auch stehen können, als Menschen, die etwas von deinem Shalom, von deinem Frieden weitertragen können. Dass dein Licht, das große Licht, das aufgegangen ist, tatsächlich sich auch widerspiegelt und reflektiert in unseren kleinen Lichtern, die wir sind. Herr, danke, dass du uns berufst und einlädst, dass wir tatsächlich mit dir etwas reflektieren dürfen, widerspiegeln dürfen in dieser Welt, was heilvoll ist, was gut ist, was Menschen verändern darf und selber verändert, was wirklich zum Shalom und zum Frieden dient. Herr, so schenk auch jetzt in diese Tage hinein, die wir vor Weihnachten noch haben, immer wieder deine Ermutigung, dein Licht, deine Freude, deine Dankbarkeit. Weck sie in uns, die Freude und die Gewissheit darüber, dass du wirklich Herr bist in jeder Hinsicht. Herr, so möchten wir uns ja dir anbefehlen, auch wie wir als Gemeinde unterwegs sind, um deinen Segen, Schutz und Leitung bitten. Danke dafür, Herr. Amen.